Schönen guten Morgen, liebe Geschwister. Gesa, Ingo, ganz herzlichen Dank für das schöne Lied. Ich bin immer dann ganz nah am Wasser gebaut. Ja. Schön, euch zu sehen. Ist gar nicht selbstverständlich, dass wir uns sehen. Gestern Abend bei Holgers Geburtstagsfeier gab es auch Dönikes aus der Vergangenheit, aus unserer Kindheit. Holger ist 1500 Meter von hier aufgewachsen und ich so 3,5 Kilometer weiter in Dünnwald. Und wir haben auch schon sehr früh zusammen gespielt. Das ist jetzt über 40 Jahre her. Da hat Holger bei den Belgiern eine Mine gefunden, eine Tretmine, und die mitgenommen. Und um sicherzustellen, dass es auch nicht gefährlich ist, haben wir dann da Steine draufgeschmissen und dann hat er sie mit nach Hause genommen, es ist nichts passiert, dann hat er zu Hause richtig Ärger gekriegt, dann habe ich sie mit nach Hause genommen, dann habe ich Ärger gekriegt. Und wenn man sich das überlegt, ja, das hängt schon ganz nah zusammen mit unserem Thema heute, Dachschaden. Ja, man muss also wirklich froh sein, dass wir noch nicht abberufen worden sind. Wie verrückt man gewesen ist. Ne? Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Der heutige Predigttext, das hat Holger ja schon gesagt, ist eine Heilungsgeschichte. Das ist eine der bekanntesten Heilungsgeschichten überhaupt, nämlich die Heilung des Gelähmten nach Markus 2, die Verse 1 bis 12. Die meisten von uns kennen die Geschichte, und zwar aus der Kinderbibel. Ich und wahrscheinlich auch viele andere hier sind aufgewachsen mit der Kinderbibel von Anne de Vries. Anne de Vries, ein Niederländer, der ist selber geboren so um 1905 herum. Das heißt, diese Kinderbibel, die hatte noch einen relativ strammen Stil. Und spätere Kindergenerationen, unter anderem meine Kinder, die sind aufgewachsen mit der Kinderbibel von Kees de Kort. Gibst du mal das erste Bild? Die Kunst von Kees de Kort, die ist kindgerecht. Ja? Und jeder kennt das, also oder so ziemlich jeder. Und diese Illustration, ja, das ist ein ganz unverwechselbarer Stil. Das sind ganz lebhafte Figuren, kräftige Farben. Und Kinder und Erwachsene fühlen sich sofort von diesen Bildern angesprochen. Und es ist auch so, dass diese Kunst nie irgendwie ins Kitschige abgleitet. Das ist ganz raffiniert gemacht. Die Figuren, die dargestellt werden, sind durchweg ganz gewinnend freundlich. Und auch wenn da mal ein Böser vorkommt, dann ist er schon als Böser erkennbar. Ja? Aber es ist nicht so, dass die Kinder sich ängstigen müssten, ja, und unter der Bettdecke verstecken. Bestes Beispiel ist vielleicht der Riese Goliath. Man erkennt ihn als böse, ja, aber es ist kein Horrorfilm, man muss sich nicht verstecken. Dabei sind die Darstellungen von Kees de Kort ganz sorgfältig recherchiert. Diese bildlichen Darstellungen sind ganz und gar durchdrungen von einem tiefen Textverständnis, intelligente Interpretation von biblischen Geschichten. Nun gibt es Kinderbibeln seit rund 500 Jahren. Ja, man hat erst vor 500 Jahren entdeckt, dass auch Kinder Gottes Wort brauchen. Aber eine eigene Bildersprache ist erst von Kees de Kort entwickelt worden. Und bei meinen Recherchen zur Predigt bin ich über diese Darstellungen gestolpert. Und dann habe ich festgestellt, Kees de Kort ist in diesem Jahr, am 19. August, nämlich im Sommer, ist er gestorben. 87 Jahre ist er alt geworden. Und er hat einer ganzen Kindergeneration das Wort Gottes geöffnet. Aus diesem Grunde widme ich diesen Gottesdienst auch dem besonderen Andenken von Kees de Kort. Das ist Mission auf einer ganz anderen Schiene, eben kindgerechte Bildmission. Und für die heutige Textlesung brauche ich einfach etwas länger, denn wir brauchen etwas Zeit, um die Darstellungen aus der Kinderbibel wirken zu lassen. Ich habe die einfach abfotografiert aus der Kinderbibel. Und das hier ist das erste Bild. Einfach noch einen Moment stehen lassen. Ich lese nämlich Markus 2, die Verse 1 bis 12. Und nach etlichen Tagen ging er wieder nach Kapernaum. Und es wurde bekannt, dass er im Hause war. Und es versammelten sich viele, sodass sie nicht Raum hatten, auch nicht draußen vor der Tür. Und er sagte ihnen das Wort. Einmal das nächste Bild. Und es kamen einige, die brachten zu ihm einen Gelähmten, von Vieren getragen. Und da sie ihn nicht zu ihm bringen konnten, wegen der Menge, deckten sie das Dach auf, wo er war, gruben es auf und ließen das Bett herunter, auf dem der Gelähmte lag. Ja, und jetzt einen Moment stehen lassen. Da nun Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten: Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Machst du 6 und 7? Ah ja, das ist schon 7. Es saßen da aber einige Schriftgelehrte und dachten in ihrem Herzen: Wie redet der so? Er lästert Gott. Wer kann Sünden vergeben als Gott allein? Und Jesus erkannte alsbald in seinem Geist, dass sie so bei sich selbst dachten, und sprach zu ihnen: Was denkt ihr solches in eurem Herzen? Was ist leichter, zu dem Gelähmten zu sagen: Dir sind deine Sünden vergeben, oder zu sagen: Steh auf, nimm dein Bett und geh hin? Damit ihr aber wisst, dass der Menschensohn Vollmacht hat, Sünden zu vergeben auf Erden, sprach er zu dem Gelähmten: Ich sage dir, steh auf, nimm dein Bett und geh heim. Und er stand auf und nahm sogleich sein Bett und ging hinaus vor aller Augen, so dass sie sich alle entsetzten und Gott priesen und sprachen: Wir haben solches noch nie gesehen. Das ist nun schon 2. Kapitel. Das heißt also, Markus treibt die Sache ganz rasant voran. In Kapitel 1 beginnt Jesus mit seinem wundertätigen Wirken in Kapernaum. In Kapernaum schart Jesus auch seine ersten Jünger um sich. Es wird da beschrieben, wie er im Haus von Simon und Andreas zunächst die Schwiegermutter des Simon und anschließend auch viele Kranke und Besessene heilt. Ja, wieso er ausgerechnet mit der Schwiegermutter anfängt, weiß man auch nicht so genau. Aber auch schon dabei versammelte sich die ganze Stadt vor der Haustür. Und dann im Anschluss daran zieht Jesus mit den Jüngern durch Galiläa. Und jetzt hier in unserem Textstück kommt er wieder nach Kapernaum zurück. Und dieses Mal ist kein Platz mehr. Nicht nur im Haus ist alles voll, sondern vor der Tür haben auch die Menschen sich so eng gedrängt versammelt. Und diese Verknüpfung mit Kapitel 1, die ist beabsichtigt. Markus macht das mit Absicht, ja, Kapernaum, Kapitel 1, jetzt Kapernaum wieder, Kapitel 2, nur mit einer Steigerung, ja, noch mehr Menschen, noch voller. Und diese Steigerung, die zeigt also auch, dass Jesus sich weiterentwickelt. Er entwickelt sich immer mehr und mehr. Man sagt hier, es vollendet sich, ja, seine Vollmacht schließt ab. Mit einem vorläufigen Höhepunkt endet das hier in Kapitel 2. Ja, Jesus kann Sünden vergeben. Markus fackelt also nicht lange. Ja. Gleich am Anfang seines Evangeliums lässt er uns wissen, Jesus ist Gott. Und daran schließen sich einige Streitgespräche an, die dann auch einen Höhepunkt gewinnen, nämlich in Markus 3, ja, also auch wieder nur ein Kapitel weiter, da heißt es: Und die Pharisäer gingen hinaus und hielten alsbald Rat über ihn mit den Anhängern des Herodes, dass sie ihn umbrächten. So, der schwerwiegende Vorwurf der Gotteslästerung wird also hier schon gleich am Beginn dieser Streitgespräche geliefert in unserem Predigtext nehmen, nämlich. Und es ist natürlich auch völlig unwahrscheinlich, dass am Schluss wirklich alle staunen und Gott preisen. Man nennt das den Chorabschluss, Aber es ist eigentlich nicht anzunehmen, dass die Schriftgelehrten da auch mit in den Jubel ausgebrochen sind. Das würde auch dem Kontext widersprechen. Da geht es nämlich dem Markus darum, einen sich steigernden Konflikt auf einen Todesbeschluss hinauslaufen zu lassen. Die Erzählung von der Heilung des Gelähmten ist das bekannteste Heilungswunder. Man findet unzählige Darstellungen, die von Kees de Kort sind halt die geeignetsten. Es ist so, dass sich das dem Menschen einfach ungeheuer einprägt, wie da das Dach aufgeschlagen wird. Dieses Motiv rührt uns in besonderer Weise an. Diese Geschichte ist aus diesem Grunde einfach für Menschen ungeheuer faszinierend. Der Gelähmte wird in das überfüllte Haus hinabgelassen. Nirgends ist mehr ein Platz, um stehen zu können, und doch gelingt es den vier Trägern, zu Jesus vorzustoßen. Die Enge in dem Haus lässt alle wie gelähmt wirken, nicht nur den Gelähmten selbst. Keiner kann sich bewegen. Die dicht gedrängte Menschenmenge symbolisiert Bewegungslosigkeit, und auch die erzählte Handlung wirkt starr, bis der Gelähmte, der sich selbst nicht mehr bewegen kann, Bewegung von außen in das Haus bringt. Aber auch während des Streitgespräches zeigt sich eine weitere Starre. Die Schriftgelehrten sind auch gelähmt. Sie sind bewegungslos, sitzen schweigend. Daraus lässt sich schließen, dass auch die Schriftgelehrten eine geistige Lähmung haben und somit eigentlich auf Sündenvergebung angewiesen sind. Erst durch Wort und Tat, die Heilung des Gelähmten zusammen mit der Sündenvergebung, da gelingt es Jesus dann, diese Starre aufzulösen. Nach der Heilung kann der Gelähmte sofort losgehen. Die Menschenmenge scheint gar nicht mehr da zu sein. Die Enge des Hauses, das Unverständnis der Gelehrten und die Lähmung des Erkrankten wird durch die Heilung unverzüglich aufgelöst. Kern des Textes ist das Streitgespräch zwischen Jesus und den Schriftgelehrten. Die Wundererzählung ist die Rahmenhandlung. Im Zentrum steht die Frage, wer hat Vollmacht, Sünden zu vergeben? Die Heilungserzählung dient zur Machtdemonstration und als Antwort auf diese Frage. Der Anfang der Geschichte ist geprägt von Starre und Enge. Die Mauern des Hauses verhindern jede Bewegung. Aber von außerhalb kommt Bewegung in die Szene. In Vers 3 wird der Gelähmte erwähnt, der zu Jesus gebracht wird, aber erst im folgenden Vers wird die Problematik der Ankunft spezifiziert. Wegen der Menschenmenge können die vier Träger den Gelähmten, der auf seinem Bett liegt, nicht durch die Tür zu Jesus bringen. Menschen, die Jesus hören, versperren denen den Weg, die unbedingt zu Jesus hin müssen. Die Träger hören Jesus nicht einfach zu, wie der Rest der Menge, sondern sie setzen sich selbstlos und tatkräftig für den Gelähmten ein. Sie wollen ihm die Nähe zu Jesus ermöglichen. Dazu müssen sie das Dach abdecken. So, das wird hier doppelt benutzt. Abdecken und aufschlagen. Und deshalb diese Sache mit dem Dachschaden. Ja, der Eigentümer, der wird stocksauer gewesen sein. Die machen sein Dach kaputt. So, und diese Doppelung, abdecken und aufschlagen, wird dadurch erklärt, dass Markus, der kennt vornehmend griechische und römische Häuser, die haben Dachziegel, und palästinensische Häuser, ja, die haben Lehmgestricke mit Stroh drin, und das versucht Markus hier in eins zu packen, um sicherzustellen, dass auch jeder ganz genau versteht, was da los ist. So oder so wird das Bemühen der Träger sichtbar, den Gelähmten in das Haus zu Jesus zu bringen. Der Gelähmte gelangt ganz plötzlich in den Mittelpunkt des Geschehens. Die Menge wird an den Rand gedrückt. Es wird sozusagen reingezoomt in die Szene. Und dann spricht Jesus im nächsten Vers den Gelähmten direkt an, nachdem er ihren Glauben sah. Wessen Glauben hat er da gesehen? Den Glauben der Träger? Oder den Glauben von Träger und Gelähmten? Jesus wird jedenfalls erst zum handelnden Subjekt und der Gelähmte dann zum direkten Objekt. Der Glaube ist ein wesentliches Element der Wundergeschichten des Markus. Doch durch die Mühen, die die Männer auf sich genommen haben, ist ihr Glaube mehr als ausreichend belegt. Hier wird eine wichtige Komponente des Glaubens erkennbar, dass der Glaube nämlich ein vertrauensvolles und bedingungsloses Sich-Ausliefern an die Macht Jesu ist. Und nun ergreift Jesus die Initiative mit dem Ausspruch: Kind, deine Sünden sind dir vergeben. Merkwürdige grammatische Konstruktion, das ist passiv. Ja. Das ist das sogenannte Passivum Divinum, ja, das göttliche Passiv. Das heißt also, die Heilung wird von Jesus eingeleitet, aber sprachlich macht er das so, dass sofort auf Gott zurückgeführt wird. Aber jetzt erfolgt nicht die Heilung, sondern erst das Streitgespräch. Plötzlich sind die Schriftgelehrten da. Der Gelähmte, der hofft sich von Jesus ein Wunder zur Wiederherstellung seiner Gesundheit. Der Leser erwartet eine Wundererzählung und beides wird jetzt zunächst mal nicht erfüllt. Es wird auch nicht erklärt, wieso die Schriftgelehrten, die Gegner Jesu sind, überhaupt im Haus von Simon und Andreas drin sind. Bislang schienen sie sich nahtlos in die Starre des Hauses einzufügen und blieben ungenannt, bis uns der Erzähler ihre Gedanken offenbart. Man kann ihnen also offensichtlich ansehen, was sie denken. Die Schriftgelehrten bezichtigen Jesus in ihren Gedanken der Gotteslästerung, denn wer kann Sünden vergeben, außer dem einen Gott? Da ist es auch wieder ausdrücklich betont. Der eine Gott. Gott ist nur einer. Und ihre Antwort ist völlig klar: Niemand kann das. Und wer dennoch behauptet, er könnte Sünden vergeben, der greift Gott ins Werk und maßt sich Gottes Vorrecht an, Gotteslästerung. Jesus macht allen Umstehenden deutlich, dass er die finsteren Gedanken erkennt. Und in Vers 9 stellt er eine rhetorische Frage. Das heißt also, die Anwesenden, die kennen die Antwort eigentlich schon. Was ist leichter? Sünden vergeben oder Lähmung heilen? Klassische Fangfrage. In Wirklichkeit, und das wissen auch alle, sind Heilung und Gebrechen und Sündenvergebung beide Gottes Sache. Die Schriftgelehrten kennen ihre Bibel, Jesus kennt seine Bibel, Psalm 103, da heißt es: Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünden vergibt und heilt all deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit, der deinen Mund fröhlich macht und du wieder jung wirst wie ein Adler. Jesus betont ausdrücklich diesen Zusammenhang zwischen Sündenvergebung und Krankenheilung. Und er ist dann ganz und gar klar und unmissverständlich. Damit ihr aber wisst, dass der Menschensohn Vollmacht hat, Sünden zu vergeben auf Erden, sagt Jesus zu den Schriftgelehrten und beendet damit das Streitgespräch, indem er sich sofort dem Gelähmten zuwendet: Ich sage dir, steh auf, nimm dein Bett und geh heim. Ich habe mir an der Stelle die Mühe gemacht, mal das auf Griechisch nachzulesen. Ich habe mich da wirklich mit gequält. Ja, ich habe eine Interlinearübersetzung aus dem Internet gezogen und dann Wort für Wort gemacht. Soi lego egeire aron ton krabaton. Die Matte klingt so wie Krabbeldecke. Sukai hypage eis ton oikon zu. Ja, ich sage dir, heb deine Matte auf und geh nach Haus. Steh auf und geh nach Haus. Die Heilung des Gelähmten geht sofort vonstatten und er macht auch sofort, was ihm befohlen worden ist. Ich habe das in der Schule durchgeführt mit einer 9. Klasse, nur die Bilderreihe. Ne? Die saßen da wie erschüttert. Das sind die Kinder von heute einfach nicht mehr gewöhnt, dass sie eine Bildergeschichte bekommen und dann eine Geschichte dazu. Das können wir da nicht glauben, wenn einer so lange gelähmt war, der kann doch jetzt wieder aufstehen und gehen, das gibt's doch überhaupt nicht. Ja, Reaktionen, wie man sie in einer 9. Klasse eigentlich nicht erwartet hätte, aber das zeigt auch wieder nur, wie dieser Text einfach einen Menschen ergreift. Die Schriftgelehrten und ihre Reaktion, das wird dann im Text nicht mehr berichtet. Aber es ist, wie ich schon gesagt habe, nicht davon auszugehen, dass die sich der jubelnden Menschenmenge angeschlossen haben, die aufgrund dieses Wunders außer sich geraten ist. Die Schriftgelehrten sind hier im übertragenen Sinne die Gelähmten. Sie erweisen sich als unfähig, sich Jesus zu öffnen und sich von ihm helfen zu lassen. Durch die Heilung werden die übrigen Lähmungen und Starrheiten der Geschichte unmittelbar aufgelöst. Stand Jesus zu Beginn der Erzählung noch in einem völlig überfüllten Haus, in dem nur noch durch das Dach ein Eindringen möglich war, so kann der jetzt ehemals Gelähmte einfach unbeschwert nach Hause gehen, wie ihm geheißen wurde, die Menschenmenge ist weg, niemand scheint mehr im Weg zu stehen. Durch die Heilung wird zusammen mit der Lähmung auch die Enge in dem Haus aufgelöst, und so ist der Gang nach Haus mit dem Bett auf der Schulter eine Demonstration. Der ehemals Gelähmte wird aufgefordert, nach Haus zu gehen. Damit ist vor allem vermutlich seine Familie gemeint, weniger die Räumlichkeit. Ja. Geh nach Haus, geh zu deiner Familie. Das Haus ist damit nicht mehr ein Ort der Enge, der Einschränkung und der Lähmung, sondern wird zu einem Ort für die Familie oder einem Ort für die Gemeinde. Jedenfalls ein Ort des Angenommenseins. Das war jetzt der reine Textbefund. Ja, liebe Geschwister, dieser Text bietet ganz viele Interpretationsmöglichkeiten und die meisten hier werden auch schon viele Predigten zu dem Thema gehört haben. Ich sehe für uns heute und für mich eigentlich zwei Gedanken, zwei inhaltliche Schwerpunkte. Dieser heutige Sonntag ist ja, habe ich ja den Perikopentext genommen, der ist von der evangelischen Kirche auch ausdrücklich ausgewählt worden, um auf den Zusammenhang von Körper und Seele hinzuweisen. Da geht es um Krankheit und Gesundheit. Und das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt. Ich spreche also über Heilung auf der einen Seite und über das kaputte Dach auf der anderen Seite. Über die Heilung wird relativ häufig gepredigt und über den Dachschaden eher selten. Vielleicht zunächst mal zur Heilung. Die Erzählung von der Heilung des Gichtbrüchigen macht uns am heutigen 19. Sonntag nach Trinitatis deutlich, dass der Mensch nicht allein aus dem Leib besteht, der krank werden und sterben kann. Wenn Jesus heilt, dann heilt er immer den ganzen Menschen, so dass auch die Seele wieder gesund wird. So, und mit der Erfindung der Psychosomatik haben wir es jetzt auch wissenschaftlich, ja, Leib und Seele und Geist sind einfach nicht voneinander zu trennen. Krankheit zeigt uns unsere Grenzen. Sie macht uns bewusst, dass wir unseren Körper nicht unendlich belasten können. Und zuletzt bereitet jede Krankheit uns auch auf den Tod vor. Jeder, der eine Zahnwurzelbehandlung mal durchgemacht hat, der weiß das. Ja, sehnt sich vielleicht nach Erlösung. Krankheit hilft uns, unsere Ziele neu zu stecken. Krankheit lässt uns unsere Grenzen anpassen, die uns von Gott gesetzt sind. Ich befinde mich im Alterungsprozess. Ja, da muss man sich da auf diese Dinge neu einstellen. Krankheit gibt uns die Möglichkeit auszuruhen und uns auf das Wesentliche zu besinnen. Auch die Seele kann man nicht unbegrenzt belasten. Sie braucht Phasen der Ruhe und Entspannung. Die Seele baumeln lassen, das ist es, was wir brauchen. Und wenn Gott sich uns mit seiner heilenden Kraft zuwendet, dann immer so, dass er beides meint. Unseren Leib und unsere Seele. Das Heil, das Gott uns schenkt, seine Heilung ist vollkommen. Sie lässt nichts aus. Und darum möchte ich mich heute auch auf das kaputte Dach beziehen. Da gibt es schon einiges zu entdecken. Menschen mögen keine kaputten Dächer. Bloß kein Dachschaden. Ja, zunächst halte ich fest, Menschen mögen keine Dächer mit Löchern drin. Ja, jeder Eigenheimbesitzer weiß das. Ja, wir möchten kein kaputtes Dach haben. Da kommt ja das Wetter rein. Alles wird nass. Das Haus ist ruiniert. Deswegen investieren wir auch gegebenenfalls hier in unser Gemeindehaus, ja, gegebenenfalls in die Reparatur des Daches. Wir sind da sehr sorgsam als Eigenheimbesitzer. Das Dach muss ganz sein. In Kapernaum, da haben sich die Freunde des Gelähmten nicht gerade beliebt gemacht, als sie dem Gastgeber das Dach ruiniert haben. Ein Dach muss dicht sein, geschlossen und fest. Und jemand, bei dem das nicht der Fall ist, der hat eben einen Dachschaden. Und wir wissen, dass dieser Begriff ja vom Hausdach zum menschlichen Oberstübchen hinübergewandert ist. Wer einen Dachschaden hat, bei dem stimmt was nicht im Kopf, der ist wohl nicht ganz dicht und das mögen wir auch nicht haben. Das Dach über dem Kopf steht also für Sicherheit und Geborgenheit. Mancher weiß, welcher Albtraum es ist, wenn das Wasser durch die Decke tropft und man nicht so genau weiß, wo das herkommt. Wie kann man das abstellen? Das muss sofort aufhören. Ich wünsche mir ein dichtes Dach ohne Loch und Lücke. Und auch im übertragenen Sinne wünsche ich mir, dass das Dach meines Lebenshauses wasserdicht ist. Mancher ist heilfroh, wenn er verbeamtet wird. Ja, jetzt bin ich unkündbar. Die Existenz des Angestellten ist gesichert. Allerlei Lebens- und Hausratsversicherungen versprechen mir, mit uns bist du voll und ganz gesichert, jetzt kann dir nichts mehr passieren. Ja, Geschwister, es ist unser Bedürfnis, uns zu sichern, das Dach über dem Kopf zu befestigen. So ein sicheres Dach haben wir Menschen uns auch im geistigen Sinn geschaffen. Es ist ein Dach von gemeinsamen Erkenntnissen, von Weltvorstellungen, von Naturgesetzen und Logik. Eine Welt, die erforscht und durchgerechnet ist. Alles lässt sich erklären. Und das, was wir nicht erklären können, das ist entweder nur vorläufig nicht erklärbar oder eine Täuschung. Ich habe das Gefühl, dass unsere Welt abgedichtet ist. Abgedichtet gegen Zufälle, abgedichtet gegen Wunder, abgedichtet gegen Unerklärliches und Unglaubliches. Kurz formuliert, was ich mir nicht erklären kann, das darf es nicht geben. Wer was anderes behauptet, der hat einen Dachschaden. Dessen Weltbild ist nicht abgedichtet, der wird schnell zum Phantasten oder zum Irren erklärt. Ja, damit sind wir wieder bei der Situation, die ich hatte in der 9. Klasse. Ne? Ich sage dann, ja, ich kann mir das aber vorstellen. Ja? Ich halte Wunder für möglich. Ich glaube, dass da einer gesund geworden ist, von jetzt auf gleich. Weil Jesus da war und dieses Wunder gewirkt hat. Ja, da muss man dann schon Blicke aushalten können. Ja, denn man wird ja dann für, ja, die Christen, ja, sind ja nett, ja, harmlose Irre. Ja, oder vielleicht haben sie auch Mitleid mit uns merkwürdigen Frommen. Ja, oder du wirst auch gefragt, wenn du Christ bist, bist du eigentlich noch normal? Das kann doch nicht dein Ernst sein, dass du sowas glaubst. Haben wir Christen einen Dachschaden? Ja. Irgendwie schon. Nach Predigtext, wer Jesus in sein Haus lässt, der riskiert einen Dachschaden. Jedenfalls ist das Dach unseres Weltbildes nicht ganz dicht. Aber zurück nach Kapernaum, da öffnet sich plötzlich das Dach über unseren Köpfen. 50 Leute, 80 Leute, die sind in einer ganz kleinen Zwei-Zimmer-Wohnung. Es ist gequetscht, es ist 40 Grad im Schatten, stickig, dunkel, Gedränge, Schweiß, verbrauchte Luft, der Nachbar hat Mundgeruch. Und dann geht das Dach auf. Frische Luft, Licht, ein sanfter Luftzug. Da ist der Dachschaden ja direkt ein Segen. So, ohne Dachschaden wäre an diesem Tag in Kapernaum nichts passiert. Der Gelähmte, der hätte weiter sein armseliges Dasein gefristet. Wie gut, dass die Freunde des Kranken einen Dachschaden riskiert haben. Liebe Geschwister, habt Mut zum Dachschaden. Zum offenen Dach. Oder zumindest zum Dachfenster in deinem Leben, damit das Licht Gottes hereinscheinen kann. Hab den Mut, nicht immer nur auf Sicherheit zu gehen, sondern dein Dachfenster auch hin und wieder mal zu öffnen. Wenn wir von Gott etwas erwarten, eine Veränderung, Hilfe oder gar ein Wunder, dann bleibt uns nichts anderes übrig, als unser inneres Dach zu öffnen. Das Dach meiner Logik und meiner Naturwissenschaft bleibt da nicht immer heil. Aber wie soll sonst Gott auch etwas Überraschendes bewirken? Wenn wir gemeinsam Abendmahl feiern, dann glauben wir an die Gegenwart Jesu in Brot und Wein. Naturwissenschaftlich ist das Unsinn. Ja, es ist nicht erklärbar. Ja, aber wir wissen, es ist zeichenhafte Handlung, das tut uns gut, es gibt uns Mut, es gibt uns Kraft, mehr als gute Worte das können. Natürlich kann es in mein offenes Dach auch reinregnen. Wenn meine Gebete nicht erhört werden, wenn meine Hoffnungen zerplatzen, diese Erfahrung des Dachschadens gehört dann auch dazu. Und doch glaube ich, es lebt sich gut mit so einem offenen Dach, mit meinem Dachfenster, mit meinem Dachschaden. Ich kann mich auch beim offenen Dach wohl und geborgen fühlen, weil ich weiß, dass eigentlich Gott selbst mein Dach ist. Der ganze Mensch gehört Gott und er gehört in Gottes Reich mit Leib, Seele und Geist. Und so geschieht dem Lahmen das, was er wollte und auch das, was er nicht erwartet hatte. Er geht als ganzer, an Leib, Seele und Geist neu gemachter Mensch nach Hause. Da steht er einfach auf und geht heim. Das ist ein ganz kurzer, knapper und liebevoller Gottesbefehl an den Menschen. Steh auf, nimm dein Bett und geh. Und ich habe mich da so lange dran aufgehalten an dem Griechischen, um für mich persönlich klarzukriegen, dass das diese Befehlsform ist der Auferstehung Jesu. Kai egerte, und er stand auf. Auferstehung. Ich vertraue fest darauf, dass ich diesen Weckruf Jesu hören werde, wenn plötzlich Licht in meinen Sarg fällt, wie an einem schönen Morgen im Mai, und sich nach der Lähmung des Todes am jüngsten Tag mein Grab öffnet. Alle hier, die das glauben, werden Jesus dann hören. Dir sind deine Sünden vergeben. Steh auf und geh nach Haus. Amen.